Es wäre wunderbar, wenn eine tägliche Beweglichkeitsroutine uns genauso beigebracht worden wäre wie Zähneputzen.
Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. If you don't use it, you lose it. Körperliche Anstrengung hat sich mit der Zeit aus dem Leben vieler geschlichen. Wir sitzen stundenlang im Büro und fahren anschließend mit der Bahn nach Hause oder im Auto, um den Abend dann auf der Couch ausklingen zu lassen. Je gemütlicher wir aber werden, desto weniger geht. Aber es ist nie zu spät, wieder anzufangen. Oder? Diese Frage wird mir jetzt mein nächster Gast beantworten. Lennart Kemper ist seit 3 Jahren Teil unseres Lanzerhof-Teams am Tegernsee. Bevor er zu uns kam, studierte er Sportwissenschaften mit dem Fokus auf Prävention und Rehabilitation. Seit circa 2,5 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Beweglichkeit. Und warum es aus seiner Sicht so wichtig ist, erklärt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Lennart Kemper.
Hi Nils, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich.
Lennart, die Idee für diesen Podcast ist im Grunde genommen eigentlich aus dem Gespräch mit Ferdinand Bader gekommen, wo ich persönlich auch sagen muss, mir etwas sehr bewusst geworden ist, weil ich habe mich immer für grundsätzlich sportlich gehalten und musste dann feststellen, vielleicht bin ich es gar nicht, weil das hat Ferdinand so schön in seinem Podcast aufgeschlüsselt, dass man sagt, naja, es gibt den Bereich Kraft und es gibt den Bereich Ausdauer, aber es gibt auch den Bereich Beweglichkeit. Und da dachte ich mir, also Ausdauer mache ich viel, Kraft könnte mehr sein, aber mache ich. Beweglichkeit, leider ja. Nicht vorhanden. Wenn du jetzt aber mal sagen würdest, aus deiner Sicht, ich meine, ich habe dir eine kleine Einleitung schon gegeben, aber was würdest du denn persönlich aus deiner Sicht am höchsten priorisieren?
Ja, also erstmal würde ich vielleicht noch zu den dreien tatsächlich noch eine vierte Komponente so ein bisschen hinzunehmen. Zumindest macht man es so, oder hat sich mal so ergeben, so eine Definition dieser 4 konditionellen Fähigkeiten, und da würde dann eben noch die Schnelligkeit dazukommen. Und wenn man jetzt wirklich über diese konditionellen Fähigkeiten redet, würde ich keine davon irgendwie besonders herausstellen. Ja, alle haben den gleichen Wert, wir brauchen alle. Heißt aber nicht, dass ich jetzt persönlich zum Beispiel für alle die gleiche Zeit aufwenden würde in meinem Training. Oder wenn ich unter Zeitdruck mehr oder weniger stehe, also sagen wir mal, ich habe eine begrenzte Zeit, die ich für meinen Körper, für mich selber investiere. Was würde ich denn wirklich als allererstes setzen? Also welche Sache würde ich auf gar keinen Fall mal auch weglassen? Und da wäre ich dann zum Beispiel bei der Beweglichkeit, weil wenn ich mich nicht bewegen kann in irgendeine Position, dann kann ich dort kein Krafttraining machen, keine Kraft ausüben. Dann kann ich auch kein Ausdauertraining mit diesem Gelenk in dieser Stellung machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen schwer sich vorzustellen, aber vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Man denkt immer so, Fahrradfahren, das müsste eigentlich immer gehen, zumindest von der Beweglichkeit her. Ne? Das ist jetzt erstmal nichts Herausforderndes, denkt man zumindest so. Ist es auch für viele Leute, aber selbst beim Fahrradfahren ist es so, wie bei jeder anderen Bewegung auch, jede Bewegung hat Voraussetzungen. Und wenn du die nicht erfüllst an Beweglichkeit, dann kannst du sie nicht machen. Und zum Beispiel beim Fahrradfahren ist eine gewisse Kniebeugung vorausgesetzt. Wenn du die nicht hast, wird es schwierig. Ja? Genauso eine gewisse Hüftbeugung. Wenn du die nicht hast, tut es immer vorne weh. Und das gibt es. Ne? Das hast du vielleicht nicht. Fahrradfahren bereitet dir keine Probleme, aber vielleicht andere Tätigkeiten.
Doch, absolut. Ich habe eine Zeit lang mit einem zu kleinen Rennrad gefahren. Das hat meinem Schwiegervater gehört, der sehr ambitionierte Radsportler war, und das war einfach ein wahnsinnig schönes Rad, aber es war einfach ein Tick zu klein für mich. Und wenn ich dann mal so ein Radrennen über 100, 150 Kilometer mitgefahren bin, dann habe ich mein Knie schon gemerkt.
Genau, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel nochmal dazu. Ja.
Also von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du durchaus dann irgendwann mal Schmerzen haben kannst. Aber ich finde den Punkt, den du sagtest, auch etwas, was auch da habe ich nie drüber nachgedacht, aber du hast ja absolut recht. Ohne Bewegung verlierst du die anderen beiden Sachen automatisch. Wenn du die Beweglichkeit verlierst, kannst du Kraft Kraft und Ausdauer nicht aufrechterhalten. Und Schnelligkeit können wir gleich nochmal vielleicht separat drüber sprechen. Aber das Entscheidende ist ja im Grunde genommen, dass man jede Art von Krafttraining und jede Art von Ausdauertraining eine Beweglichkeit voraussetzt.
Richtig, genau. Und weil die Beweglichkeit die Voraussetzung für diese Tätigkeiten, für die anderen, wo ich dann eben, sagen wir mal, Kraft irgendwie trainiere oder verbessere, wo ich Ausdauertraining machen möchte, hat es für mich vom Zeitpunkt her, wann ich das setze wie ich das priorisiere, würde es bei mir ganz, ganz weit oben stehen.
Warum ist es denn überhaupt so? Also warum werden wir unbeweglicher mit der Zeit? Also was passiert da?
Ja, also dass wir unbeweglicher werden, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehr als Gesetz sehen. Es ist leider so, das findet in den allermeisten Fällen immer statt. Aber das ist, also zu einem gewissen Teil ist es natürlich so, wir werden alle älter. Und im Grunde, ist zwar kein schönes Wort, aber Verfall findet die ganze Zeit statt. Wir sterben ja nicht in Höchstform. Das heißt,
idealerweise nicht.
Genau. Und das heißt, die Kraft nimmt ab, die Ausdauer nimmt ab, die Beweglichkeit nimmt ab. Das sind alles ja komplett natürliche Vorgänge. Aber wie stark die gewissen Sachen abnehmen und von welchem Standpunkt ich aus komme, das entscheide einzig und allein ich oder die Person, die das dann macht, über die Tätigkeiten, über die sportlichen Aktivitäten oder insgesamt Alltagsaktivitäten, die diese Person hat. Und was letztendlich hauptsächlich erstmal passiert, so im Körper, ist erstmal, wenn ich ein Gelenk nicht in eine gewisse Position bringe oder in eine gewisse Endposition des gewissen Gelenks, dann wird mit der Zeit die Dehntoleranz von dem Gewebe einfach langsam abnehmen. Das heißt, irgendwann ist es nicht mehr so dehnfähig. Ne? Und diese Veränderung, wenn die wirklich lange vonstatten geht, und das ist erstmal eine neurologische Änderung, dann zieht die aber auch irgendwann biologische Änderungen, also so richtig Umbaumaßnahmen nach sich. Und das bedeutet dann irgendwann, dass ich eine gewisse Bewegung nicht mehr habe, wenn ich sie nicht regelmäßig benutze. Und da hast du ja ganz am Anfang diese englische Phrase,
use it. If you don't use it, you lose it.
Exakt.
Use it or lose it.
Genau. Und dieser Satz trifft 100%ig zu. Und da werden wir auch später nochmal dann wirklich konkret werden mit den Übungen, um die es ja dann auch noch gehen soll vielleicht.
Ja, ich finde es ganz interessant. Man kann es ja fast so ein bisschen als Teufelskreis beschreiben. Wenn man jetzt durch die abnehmende Gelenkigkeit und Beweglichkeit die Freude an der Bewegung verliert, wird man dadurch ja im Zweifelsfall nochmal unbeweglicher. Das heißt also, wenn ich insgesamt es mir keine Freude mehr macht, mich zu bewegen, dann tue ich es wahrscheinlich auch nicht mehr so gerne. Wie würdest du es denn einschätzen, weil du sagtest, es ist nicht so unbedingt eine Grundvoraussetzung. Ist es denn so, dass du sagen kannst, nee, wenn ich mich regelmäßig darum kümmere, ich stelle mir immer so ein altes Gartentor vor, weißt du, so, wenn das mal richtig so eingerostet ist, dann kann man es ja auch wieder ein bisschen ölen und wieder in Betrieb nehmen. Also wenn ich mir das jetzt auf meinen Körper übertrage, wenn ich regelmäßig dieses Gartentor auf und zu schwingen lasse, wird es wahrscheinlich auch nicht rosten, oder?
Dann behält es mit, ich sag mal, höchster Wahrscheinlichkeit seine Funktion. Und dass selbst wenn wir alles richtig machen, alles immer benutzen, all unsere Beweglichkeit ständig ausnutzen, ab und zu Krafttraining machen, ab und zu unsere Ausdauer herausfordern, selbst dann findet ja ein kleiner Abbau irgendwie dann doch statt. Und das ist auch okay. Ne? Also, aber indem ich die Dinge regelmäßigst benutze, habe ich, sage ich mal, die beste Möglichkeit, mir die Beweglichkeit in dem Fall oder die Funktion des Gartentors zu erhalten. Und das ist einfach die beste Chance, die du hast. Andere Möglichkeit gibt es eigentlich.
Würdest du denn sagen, dass es Körperteile gibt, die schneller betroffen sind als andere? Also sollte man vielleicht bei denen extremer darauf achten, dass man die in Bewegung hält, weil sie vielleicht auch im Alltag nicht ganz so genutzt werden?
Ja und nein. Also durch den Alltag von, sage ich mal, vielen Menschen, ich meine, da muss man dann auch immer die individuelle Person anschauen, die man vor sich hat, weil natürlich geht es irgendwie so dahin, dass die Menschheit sich immer weniger bewegt, aber das zählt nicht für jeden. Ne? Und es ist nicht physiologisch so, dass irgendwelche Gelenke eher dazu tendieren, unbeweglich zu werden, aber durch unser Verhalten ist es sehr oft so, oder worauf ich persönlich Wert legen würde, sehr, ist die Beweglichkeit der Wirbelsäule, Beweglichkeit der Hüften und Schulterblätter. Hüften und Schulterblätter, einfach weil sie auch so nah an den an der Wirbelsäule dran liegen. Und wenn die Beweglichkeit von denen kompromittiert ist, dann hast du, dann hat die Wirbelsäule einfach wahnsinnig viel zu tun. Du musst dann die Aufgaben der Hüfte übernehmen, weil die Hüfte es nicht leisten kann. Also da würde ich mich drauf fokussieren, wenn ich es müsste.
Ja, es trifft ganz gut. Also ich habe, wenn ich eine Schwachstelle habe, würde ich auch sagen, liegt sie im Iliosakralgelenk, also im genauen Verbindungsstück zwischen Wirbelsäule und, und Becken, wenn man so will. Ich habe, seitdem ich das Gespräch mit Ferdl hatte, ich mache morgens immer so ein 7-Minuten-Programm und da habe ich jetzt ein paar Übungen ausgetauscht gegen Beweglichkeitsübungen. Das fand ich ganz lustig. Ist bei der einen auch, muss ich die Handgelenke immer so abklappen und war überrascht, wie schwer mir das fiel. Also, dass ich am Anfang merke, dass ich also eine unheimliche Steifigkeit in den Handgelenken scheinbar habe. Ja. Also da ist schon der Gartentor-Effekt da gewesen.
Genau.
Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt keine Probleme mehr mit den Handgelenken. Also kann man sich einiges von dem, was eingerostet ist, wieder zurückholen oder gibt es auch irgendwann den Punkt, wo es nicht mehr zurückgeht?
Also es gibt sicherlich auch den Punkt, wo es, ich sag mal, der Erfolg von Beweglichkeitstraining auch sehr limitiert ist. Aber diesen Punkt, man weiß ja nie, ob man den erreicht hat oder nicht. Also ich würde sagen, es lohnt sich immer, wenn man festgestellt hat, oh, meine Beweglichkeit zum Beispiel im Handgelenk ist nicht so, wie ich sie mir vorstelle oder ist nicht so, wie ich sie benötige. Ja? Dann lohnt es sich immer zu versuchen, sie zu verbessern, die Beweglichkeit, weil du ja festgelegt hast, ich brauche sie. Und vielleicht ein Beispiel, jetzt gerade bei den Handgelenken ist ein tolles Beispiel. Man denkt immer, Hände benutze ich recht viel. Tun wir auch, aber nicht unbedingt in maximalen Ausmaß, was so ein Handgelenk zur Verfügung hat. Und eben dann, wenn ich es nicht maximal benutze, dann schränkt es sich mit der Zeit auch ein. Und als kleines so Bewegungsbeispiel kann man mal so einen Liegestütz einfach nehmen. Ja? In einer Liegestütz bist du ja am Boden und eigentlich ist dein Handgelenk wird in einen 90-Grad-Winkel gedrückt. Ne? Ich persönlich, du siehst das jetzt hier, die Zuhörer können das natürlich nicht sehen, ich würde sagen, es ist nahezu ein 90-Grad-Winkel bei mir, ne? Und bei dir ist es eigentlich auch einer. Das heißt, die Voraussetzung für so eine Liegestütz, die haben wir. Ja? Wenn jetzt jemand aber zeigt, sein Handgelenk kann sich nur die Hälfte, also nicht annähernd in den 90 Grad Winkel bewegen. 45 Grad zum Beispiel, die Hälfte. Ja? Und versucht dann aber solche Liegestütz am Boden zu machen. Entweder es tut sofort weh oder die Person versucht, die Hände anders zu benutzen, zum Beispiel macht Fäuste, oder es tut erst nach ein paar Wochen weh. Aber wenn ich die Fähigkeit nicht habe, mich in eine gewisse Position reinzubewegen, dann aber mit meinem ganzen Körpergewicht versuche, mich dort reinzupressen, wird es über lang oder kurz einfach nicht gut gehen.
Ja, also Liegestütz mache ich jeden Tag. Bei mir war eher die Bewegung in die andere Richtung das Problem, weil das mache ich wirklich nie. Also, dass man sie, ja, die Hörer kann sie jetzt wieder nicht sehen, Hörerin, Entschuldigung. Ja. Dass man grundsätzlich eben halt in beide Richtungen auch klappen muss. Also, das andere Klappen brauche ich scheinbar nie. Und ich meine, schön, dass ich es mir jetzt wieder zurückgeholt habe, aber wer weiß, wofür ich es brauche.
Genau. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ich meine, das Handgelenk, da haben wir jetzt über im Grunde Beugen und Strecken gesprochen, aber es existiert ja auch noch ganz viel dazwischen. Ne? Also es existiert ja auch das nach außen gehen, das innen, nach innen gehen. Und vielleicht machen wir einfach später mal die Handgelenke als Übung dann auch, dass man es mal wirklich sieht.
Wenn man über Beweglichkeit redet, kommt man sehr schnell immer auf das Thema Faszien. Ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen wissen, was Faszien sind. Vielleicht kannst du es in zwei Sätzen mal oder drei erklären, was grundsätzlich Faszien sind. Und sind die wirklich schuld an mangelnder Beweglichkeit? Das ist sozusagen meine Kombifrage.
Ja, da würde ich gleich auf den zweiten Teil der Frage eingehen. Also grundsätzlich sind die Faszien nicht schuld an irgendwas. Und auch nicht an unserer Unbeweglichkeit. Alle Gewebe haben die gleiche Priorität, sag ich mal, und die gleiche Wichtigkeit. Ne? Das ist wirklich egal, ob wir dann über Faszien reden, Muskulatur, Sehnen, Bandapparat. Alles muss funktionieren, seine Funktion erfüllen. Und die Faszie hat da keine Sonderstellung. So in den letzten Jahren ist die, weil die Faszien einfach noch nicht so lange erforscht sind, ist es so ein total präsentes Gewebe. Ja, es hat aber keinen irgendwie besonders hohen Stellenwert im Gegensatz zu irgendeinem anderen Gewebe.
Wir bestehen aber alle Menschen, die sich jetzt ganz viele Black Rolls gekauft haben, mega enttäuscht sein. Aber für die, die sich noch keine gekauft haben und gar nicht wissen, was Faszien sind, kannst du kurz erzählen, was es sind?
Ja, also gut, Faszien beschreibt man letztendlich als so eine Art im Englischen Connective Tissue, also ein verbindendes Gewebe, das durchzieht den gesamten Körper. Ist das, soweit ich weiß, größte Organ letztendlich, wenn man es als Organ definieren möchte, im Körper und befindet sich auf verschiedensten Ebenen. Also es gibt oberflächliche Faszien, aber das geht halt runter bis auf Zellebene und letztendlich beschreibt man Faszien immer so als Häute, die etwas einschließen, also gewisse Muskelpackungen und so weiter.
Und man, also ich erinnere mich noch, das war in einem Robinson-Club, wo ich das allererste Mal von Faszien was gehört habe. Und da hieß es, dass die total verklebt werden und deswegen müsste man jetzt eben halt mit diesen Black Rolls, das geht wahrscheinlich auch von vielen anderen Herstellern mittlerweile, also muss ich nicht, aber mit diesen Rollen und Tennisbällen und keine Ahnung was, muss man sie entkleben.
Ja. So. Ja, das sind immer so Vorstellungen oder dann so plastische Beispiele, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun. Ne? Also da ist natürlich de facto nicht wirklich was verklebt, sondern Gewebe ist vielleicht nicht so strukturiert und organisiert, wie es das normalerweise sein sollte. Ja, letztendlich, man kann seine Zeit meiner Meinung nach deutlich effektiver nutzen, als sich selbst mit so einer Faszienrolle letztendlich zu massieren. Ne? Dann würde ich lieber diese Zeit investieren, mich aktiv zu bewegen, ne? Dass ich mich bewege und nicht, dass ich mich auf einer Rolle einfach nur hin und her schiebe. Und dann vielleicht ab und zu mal lieber mich manuell therapieren zu lassen von einem anderen Menschen, der mit seinem Daumen, also mit seiner Black Roll, auch fühlen kann. Und fühlen kann, wo ist denn jetzt diese vielleicht Verklebung oder dieses unorganisierte Gewebe. Die Black Roll fühlt nichts. Ne? Du fühlst vielleicht Schmerz, aber der Daumen oder das Hand, was auch immer, der Ellbogen vom Therapeuten ist tausendmal besser als jede Black Roll.
Sehr interessant. Bevor wir dann mal dazu kommen, was wir denn wirklich machen können, möchte ich einmal grundsätzlich wissen, ist dieses Klischee, dass Männer grundsätzlich grundsätzlich von Natur aus unbeweglicher sind als Frauen eigentlich richtig? Oder sind sie einfach nur schneller von Unbeweglichkeit betroffen? Oder liegt es einfach nur daran, dass sie weniger Yoga und Pilates machen, als es Frauen machen?
Ja, ja, ich würde fast sagen, eine Kombination aus allen dreien. Ja. Also es ist schon so, dass es im Bindegewebe schon so ein bisschen eine andere Verteilung von verschiedenen Zellen eben gibt zwischen Mann und Frau. Aber diese Unterschiede, die da wirklich im Bindegewebe existieren, die verursachen jetzt noch nicht, dass Männer grundsätzlich, so wie du gesagt hast, unbeweglicher sind als Frauen. Aber dann kommt eben so dieser soziale Aspekt da drauf, dass es einfach so in letzten Jahrzehnten einfach sich so entwickelt hat, dass Männer oft eben, auch nicht immer, eben weniger beweglichkeitsfördernde Aktivitäten einfach aufnehmen. Aber das ist eine komplette soziale Komponente, meiner Meinung nach. Und jeder Mann kann, das ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt, kann ausreichend beweglich werden oder sein. Ne? Und das ist vielleicht noch etwas, was interessant ist, weil bei Beweglichkeit denken ja viele Menschen oft, vielleicht du auch, an wirklich sehr, sehr große Beweglichkeit. Also irgendwie Spagat oder ich kann mich wahnsinnig weit in irgendwelche Richtungen bewegen.
Mein Vater hat mit uns früher immer auf dem Sofa geübt, dass wir das Bein hinter den Hals legen konnten. Mhm. Also dass man so quasi am Kopf vorbei quasi das so machen kann. Ein Bein habe ich mal geschafft, das zweite blieb leider dann dabei raus. Ja. Aber schon damals habe ich durch diese Übung gemerkt, dass ich im Sportunterricht deutlich beweglicher, gelenkiger bin, als alle meine männlichen Mitschüler. Aha. Also von daher, deswegen genau. Komme ich drauf, das ist mir damals schon aufgefallen.
Ja, und das ist ja auch wieder ein sozialer Aspekt. Ne? Bei dir in der Familie wurde das gemacht, bei denen sicherlich nicht. Ne? Und das ist mir wirklich der wichtigste Punkt. Es geht gar nicht so darum, zum Beispiel den Fuß hinter Kopf zu klemmen oder einen Spagat zu klemmen.
Braucht man auch selten sonst.
Genau, braucht man extrem selten bis gar nicht. Aber dass ich zumindest eine ausreichende Beweglichkeit für all meine Tätigkeiten plus vielleicht einen kleinen Puffer habe, damit ich auch Dinge machen kann, die ich sonst nicht mache, die halt etwas mehr Beweglichkeit erfordern. Also es geht wirklich nur darum, ausreichend beweglich zu sein, sodass die Beweglichkeit dir nicht in die Quere kommt. Dass du nicht eine Sache machen möchtest in deinem Alltag, die du vielleicht sehr, sehr gerne hast. Ich nenne, oder was ich da zum Beispiel in meinem Kopf drin habe, ich habe zwar noch nicht mal selber Kinder, aber ich denke an die Situation, wenn meine möglichen Kinder möglicherweise irgendwann mal Kinder haben, ich also dementsprechend Großvater bin, dann würde ich noch sehr gerne mit diesen Kindern am Boden spielen können. Und mich auf ihren Level herunterbegeben. Und dazu muss ich schon eine gewisse Beweglichkeit mitbringen, auch eine gewisse Kraft. Ich muss ja auch wieder aufstehen. Und das ist zum Beispiel das, was ich meine, ausreichend Beweglichkeit für die Dinge, die du gerne machst.
Wow, das ist ja wirklich in deinem Fall ein Langzeitziel. Meine Tochter ist jetzt 19. Ich würde sagen, meins ist greifbarer, Großvater zu werden als deins. Also Blanka, wenn du das jetzt hörst, also nicht falsch verstehen, ich will jetzt noch nicht Großvater werden, aber nevertheless. Kommen wir mal zu dem Höhepunkt des Ganzen. Wenn man jetzt, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass man sagt, mit wenigen Übungen kann man das Ganze aktivieren. Wir haben im Vorgespräch jetzt auch schon beschlossen, dass wir das Ganze auch nochmal als Video aufnehmen werden, sodass man sich es dann noch plastischer vorstellen kann. Das werden wir dann entsprechend nochmal in den Shownotes verlinken. Nichtsdestotrotz für alle, die jetzt gerade es nur hören können oder also insgesamt dann vielleicht die Verlinkung nicht finden oder keine Ahnung, welche Gründe es noch gibt, das Video nicht zu sehen, kannst du es uns ein bisschen erklären, wie man die Gelenke aktivieren kann?
Ja, das kann ich machen und ich würde das anhand von einem Beispiel machen, und zwar dem Schulterblatt, wo man das recht einfach eben auch nur mit Worten eigentlich versteht. Letztendlich wird es später bei allen Übungen, die jeweils für immer für ein Gelenk da sind. Teilweise, wenn es zum Beispiel um die Wirbelsäule geht, dann wird auch eine Bewegung mehrere Gelenke dann versorgen. Letztendlich geht es immer darum, das ausgesuchte Gelenk maximal zu benutzen. Und bei den Schulterblättern ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach im aufrechten Stand sich etwas breitbeiniger hinzustellen, die Hände an die Oberschenkelseiten zu legen. Und die sollten die Oberschenkelseiten dann auch später während der Bewegung nicht verlassen. Und die Bewegung an sich findet dann eben im Schulterblatt bzw. zwischen Schulterblatt und Thorax, also Rippenbogen, statt. Und was man letztendlich macht, ist einmal die Schultern ganz zu den Ohren ziehen, also versuchen, die Ohren mit den Schultern zu bedecken. Dann gehe ich mit den Schultern ganz weit nach vorne, dann gehe ich mit den Schultern so weit wie möglich nach unten und so weit wie möglich nach hinten. Und letztendlich, wenn man von der Seite gucken würde, entsteht so ein kleiner Kreis draus. Den ich natürlich.
Ist es sehr langsam beschrieben? Soll es auch so langsam stattfinden oder ist das ein fließender, rollierender Prozess?
Ja, es ist witzig, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich jetzt so langsam gesprochen habe. Aber ja, es soll dann auch sehr langsam stattfinden.
Okay, also nicht, ich wäre jetzt so wieder auf Effizienz getrimmt, dass ich dann sagen würde, okay, schnell fünfmal in die eine Richtung rollen, fünfmal in die andere Richtung rollen, fertig, sondern lieber nur dreimal, aber dann intensiv.
Ja, intensiv, das ist noch eine ganz andere Geschichte, wie ich das zum Beispiel auch intensiv gestalten kann. Aber schnell bedeutet auch, du verbringst in jeder dieser Einzelpositionen, also ein Kreis sind ja letztendlich unendlich viele Punkte, so könnte man es zumindest beschreiben. Wenn du das schnell machst, verbringst du einfach unfassbar wenig Zeit in jeder Position und damit setzt du halt einen vielleicht auch viel zu geringen Reiz, um wirklich diese Position dir zu erhalten. Ne? Ein zweiten Grund für die langsame Ausführung ist noch fast ein ganz anderes Thema, weil ich mit diesen Übungen gleichzeitig neben diesem Erhalt der Beweglichkeit auch meine Koordination und meine Wahrnehmung vom Körper im Raum verbessern kann. Das heißt, ich lerne, in welchen Positionen befindet sich mein Körper und kann diese Stellungen auch willkürlich einnehmen. Vielleicht werden wir später bei dir auch herausfinden, dass in manchen Gelenken du gar keine Kontrolle über das gewisse Gelenk hast. Ne? Kommt immer wieder vor. Und da zum Beispiel ist die Wirbelsäule, das hatte ich ja vorhin genannt, als eine der für mich wichtigsten Bereiche. Scheint mir so, also in den letzten Jahren, wo ich das eben so als Thema habe, dass die Wirbelsäule ein Bereich ist im Körper und eine Ansammlung von Gelenken, wo die Kontrolle über die Gelenke, also dass ich sie überhaupt willkürlich steuern kann, sehr stark abnimmt durch unseren Alltag, zumindest mit der Gruppe, mit der ich arbeite.
Wodurch wahrscheinlich dann auch auf kurz oder lang die Rückenschmerzen wieder entstehen.
Genau, das war letztes Mal das Thema bei dir, habe ich heute Morgen nochmal reingehört.
Ja, richtig. Ganz genau. Wenn wir jetzt nochmal darauf kurz eingehen, was du gerade gesagt hast, dass man eben halt diese Gelenke aktiviert. Was würdest du schätzen, braucht man ungefähr an Zeit, um zumindest die wichtigsten Elemente oder Gelenke zu aktivieren? Was würdest du sagen, was sollte man sich als Hörer, Hörerin an Zeit nehmen, um genau diese Beweglichkeit für immer zu erhalten?
Oder ja. Immer. Ja, genau.
Möglichst lange.
Man Forever schafft young. Sich die beste Chance, sag ich mal, sich die Beweglichkeiten zu erhalten. Ich würde anfangen mit einer Gesamtdauer. Es läuft meistens auf ungefähr irgendwas zwischen 13 und 20 Minuten hinaus. Je nachdem, wie viel, ob man sich besonders viel Zeit lässt oder ob man nochmal besonders Wert legt auf ein gewisses Gelenk. Aber wenn ich alle Gelenke auf beiden Körperseiten drei Kreise lang in jede Richtung bewege, dauert das für mich eben circa 15 Minuten. Und diese 15 Minuten, weil ich ja Beweglichkeit hoch priorisiere, mache ich jeden Tag.
Machst also, du persönlich jeden Tag?
Ja.
Wow.
Das ist das, aber das ist zum Beispiel auch das einzige von diesen drei Komponenten, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, lassen wir jetzt nochmal so ein bisschen runterfallen, das ist das einzige, was ich wirklich täglich mache. Also es gibt auch da Ausnahmen, ich vergleiche das auch hier heute Abend zum Beispiel, hier am Lanzerhof gibt es wieder einen Vortrag von mir über genau das Thema. Und dort, der Titel ist Zähneputzen für die Gelenke. Das heißt, ich vergleiche diese Übung mit Zähneputzen. Und beim Zähneputzen geht es ja darum, die Gesundheit und die Funktion unserer Zähne zu erhalten. Nur zu erhalten. Und das ist was, was wir täglich machen. Das wurde uns so eingetrichtert. Ne, das ist gut für dich, das brauchen die Zähne, damit sie gut bleiben oder gesund bleiben. Und es wäre wunderbar, wenn eine tägliche Beweglichkeitsroutine uns genauso beigebracht worden wäre wie Zähneputzen. Und letztendlich geht es dann später darum, eben auch etwas täglich für meine Gelenkgesundheit zu tun und meine Gelenkfunktion zu tun. Und 15 Minuten im Gesamten halte ich für machbar. Und wenn jetzt jemand sagt, ich schaffe es nicht, 15 Minuten am Stück irgendwas zu machen, halte ich das erstmal schon mal für bedenklich. Ja? und zweitens kann man dann diese Übungen auch absolut über den Tag verteilt machen. Ich mache jetzt hier mal, währenddessen mache ich kurz mein Handgelenk und dann habe ich das für heute abgehakt, mein rechtes Handgelenk. Ne? Und so kann ich Zeiten nutzen, wo ich irgendwie kurz warte, wo ich telefoniere und so weiter. Und kann schon mal was für meine Beweglichkeit tun. Ich muss mich da nicht umziehen, ich muss nicht die Laufschuhe anziehen, ich muss nicht ins Fitnessstudio
fahren. Nur Schuhe mit Ledersohle, wie wir gelernt haben von Pferde.
Genau.
Genau.
Ja, ich kann das einfach zwischendurch machen und da werden dann die 15 Minuten noch weniger. Ne? Es ist ja nicht irgendwie...
Gut, Lennart, dann haben wir einen Deal. Du zeigst mir jetzt die Übung, die wir als Video festhalten und ich kann dafür dann irgendwann mal mit meinen Enkeln auf dem Boden touren.
Ja, das hoffe ich für dich sehr.
Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Würdest du sagen persönlich, dass du heute beweglicher bist oder warst du schon mal unbeweglicher in deinem Leben, seitdem du dich jetzt mit diesem Thema so stark beschäftigt hast?
Ja, allerdings weiß ich das nur bei sehr, sehr speziell bei gewissen Gelenken. Also dass ich es wirklich weiß, dass ich mal unbeweglicher war. Weil ich das einfach irgendwann mal, das ist jetzt knapp 2 Jahre her, im Grunde testen lassen habe. Mein Gelenk wurde bewegt und ich habe demjenigen gezeigt, wie ich es bewegen kann. Und da ist schon in der Hüfte schon eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit, zumindest in eine gewisse Richtung, mir aufgezeigt worden. Und weil Beweglichkeit für Gelenkgesundheit unabdingbar ist, habe ich dann wirklich über einen recht kurzen Zeitraum von circa 2, 2,5 Monaten sehr, sehr konsequent an dieser Hüfte gearbeitet und konnte wirklich die Beweglichkeit deutlich verbessern und dann über die Übungen, die gleich dann noch kommen sollen, erhalten. Also diese Beweglichkeit, die ich mir vor jetzt ungefähr 2 Jahren erarbeitet habe, die habe ich immer noch, nur mit den Übungen, die wir jetzt gleich durchsprechen werden.
Wenn auch Sie neugierig geworden sind, wie die Bewegungsroutine von Lennart Kemper aussieht, dann können Sie einmal bei uns in den Shownotes schauen, da haben wir ein Video für Sie verlinkt, oder aber Sie finden es unter der URL www.lanzerhof.com/Bewegung. So einfach kann man für immer beweglich bleiben. Behalten Sie dieses Wissen nicht für sich, sondern teilen Sie es mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind. Und das nächste Mal bei Forever Young wird es richtig kalt. Kardiologe Julian Schreckenberg erklärt uns, welche Macht die Kälte hat und wie auch wir Leben retten können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.